seems like we are on a pathway which would continue trends of overfishing.
Es scheint, als befänden wir uns auf einem Weg, der die Trends von Überfischung, Zerstörung von Lebensräumen und ineffektiver Verwaltung fortsetzt. Wenn diese Probleme nicht angegangen werden, könnten die Fischbestände im Indischen Ozean stark dezimiert werden, einschließlich Schlüsselarten wie Thunfisch. Ein solcher Zusammenbruch würde die Küstengemeinden schwer treffen, die Ökosysteme und Nahrungsketten stören und die globale Ernährungssicherheit gefährden.
Das sagt Umer Shahid, der sich bei der Umweltorganisation WWF für den Erhalt von Thunfischen im Indischen Ozean engagiert. Warum er so eine pessimistische Sicht hat, dazu später mehr. Fakt ist aber, dass sich die Überfischung des Indischen Ozeans zum Teil jetzt schon sehr konkret in den Küstenstaaten bemerkbar macht. Rund um Madagaskar zum Beispiel, da nimmt die Biodiversität im Meer drastisch ab und das bedroht inzwischen auch die Lebensweise von Menschen, die mit und von der Natur leben.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke. Hallo. Die Weso, das sind seminomadische Fischer, die im Süden Madagaskars zu Hause sind und in erster Linie vom Meer und ihren Bewohnern leben. Sie müssen inzwischen aber sehr, sehr weit raus aufs Meer segeln, um überhaupt noch Fische zu finden. Unsere Reporterin Zira Thierry hat sie auf einer abgelegenen Inselgruppe im Nordwesten Madagaskars besucht, wo die Weso inzwischen nicht nur fischen, sondern auch mit dabei helfen, ihre eigene Nahrungsgrundlage zu schützen.
Nach rund 12 Stunden auf einem Schnellboot bin ich auf der größten der insgesamt 9 Ile de Barents angekommen. Zu Fuß dauert es weniger als eine halbe Stunde, um die gesamte Insel zu umrunden. Überall am Strand hocken Frauen und Kinder im Sand, schlitzen Thunfische und Oktopoden mit scharfen Messern auf. Ein riesiger Hammerhai liegt im Netz gefangen neben ihnen. Grinsend läuft ein Junge im Grundschulalter auf mich zu. Er hält 4 Babyhaie in die Luft. Dass hier Menschen leben, ist eigentlich fast unmöglich. Es gibt weder Frischwasser, noch wachsen Obstbäume oder Gemüse. Die Ile de Barents sind einfache Sandbänke inmitten des Indischen Ozeans. Es gibt kaum Sträucher oder Bäume, die in der Hitze Schatten spenden. Strom- oder Mobilfunknetz sowieso nicht. Wenn die Inseln vom hohen Meeresspiegel überschwemmt werden, harren die Bewohner oft tagelang auf einfachen Holzkonstruktionen aus, bis das Wasser wieder verschwindet. Doch für Gervais, den Chef von Nossi Marontal, ist das kein Problem.
Ich liebe diese Insel. Unsere Eltern waren die Ersten, die hierher kamen. Und ich bin 1985 zum ersten Mal hier gewesen. Davor war ich auf einer anderen Insel. Doch dann habe ich beschlossen, mich hier niederzulassen, um meiner Arbeit als Weso nachzugehen. Ich benutze Langleinennetze zum Fischen oder ich bin zu Fuß unterwegs, um Seegurken zu sammeln.
Ich treffe Gervais zusammen mit seiner Familie beim Mittagessen. Direkt hinter dem Strand gibt es ein Dorf, in dem rund 30 Familien in kleinen, aus Palmenstöckern und Blättern gebauten Hütten leben. Die Weso identifizieren sich nicht mit einer bestimmten madagassischen ethnischen Gruppe, sondern mit ihrer Lebensweise. Weso bedeutet wörtlich die Menschen, die fischen, aber auch die, die mit dem Meer kämpfen. Mit verschränkten Beinen sitzen Gervais und seine Familie im Sand um einen dunklen Topf herum, in dem eine Fischsuppe auf einem Holzkohlefeuer kocht. Die Zutaten sind schlicht: Meerwasser und Fisch. Fisch gibt es auch bei allen anderen Mahlzeiten an diesem Tag. Oder eher an jedem Tag. Trinkwasser bringen die Weso nur begrenzt in Kanistern vom Festland mit. Während Gervais mit einem Holzlöffel in der Suppe rührt, erzählt er von früher. Denn obwohl es auf den ersten Blick Fisch im Überschuss gibt, hat sich das Leben der Weso in den letzten Jahren komplett verändert.
Als wir damals hier ankamen, war das Ökosystem in einem wirklich guten Zustand. Überall um die Insel herum gab es Wiesen voll Seegras und sehr lebendige, bunte Korallenriffe. Die Biodiversität war unglaublich. Es gab riesige Fische, Seekühe, Haie und so viele andere Fischarten. Wir mussten gar nicht weit rausfahren, um sie zu finden. Wir konnten unsere Netze einfach hier um die Insel herum ins Wasser werfen. Heute gibt es in Küstennähe keine Haie mehr. Es kommen immer mehr Menschen hierher, um zu fischen. Deshalb gibt es jetzt viel weniger Fische.
Der Grund: Entlang der Küsten des Festlands sind die Meere schon leer gefischt. Das liegt vor allem an den großen Industriefangschiffen, die hier oftmals illegal unterwegs sind. Der WWF hat ausgerechnet, dass jährlich 143 Millionen Dollar im südwestlichen Indischen Ozean durch illegale Thunfisch- und Garnelenfischerei verloren gehen. Obwohl die abgelegenen Ile de Barents bisher mehr oder weniger verschont geblieben sind, sind selbst hier inzwischen Fischtrawler am Horizont sichtbar, die die kleinen Vesopirogen, traditionelle hölzerne Kanus, um ein Weites überragen. Es kommen überhaupt immer mehr Veso hierher, weil es einer der letzten Orte ist, an dem sie überhaupt noch fischen können. Gervais bereitet das Sorgen.
Es stimmt, dass wir als Veso ungern an einem Ort leben. Meist bleiben wir nur so lange, bis wir alles gefischt und alle Ressourcen aufgebraucht haben. Und dann wollen und brauchen wir natürlich mehr. Aber dieser Ort kann uns nicht mehr versorgen. Deshalb ziehen wir also weiter, an einen neuen Ort, an dem es noch Biodiversität gibt.
Er unterbricht sich kurz, zerteilt den Fisch auf seinem Teller in kleine Stücke. Immer wieder zieht er beim Erzählen dicke Gräten aus dem Mund. Seine dunkelblaue Kappe hängt tief über seinen zusammengekniffenen Augen. Dann schaut er mich mit ernstem Blick an.
Es macht uns wirklich Angst, dass sich die Situation immer weiter verschlechtert. Es ist noch nicht zu spät, hoffe ich. Unsere Insel kann noch gerettet werden. Aber es ist an der Zeit, dass wir uns wirklich in den Naturschutz einbringen, damit die Ressourcen und Ökosysteme für die zukünftigen Generationen erhalten bleiben.
Am Strand nebenan arbeitet Gervais' Sohn, Amison, an seiner Piroge. Mit einem selbstgebastelten Hammer klopft er die Spitze des grün-blauen Bootes ab, flickt so kaputte Stellen wieder zusammen. Dann tunkt er einen Pinsel in die Kokosnussschale neben ihm und verteilt schwarze Farbe auf der Innenseite der Piroge. Früher sind er und sein Vater fast jeden Tag draußen auf dem Meer gewesen, um zu fischen. Heute ist das Wetter nur selten gut genug, um rauszufahren. Es ist oft windig, die Wellen sind zu hoch für das kleine, fragile Segelboot. Jetzt reihen sich die Pirogen am Strand entlang, mit bunten Verzierungen und kleinen Flaggen an der Spitze. Das Wetter auf den Ile de Barents habe sich in den letzten Jahren stark verändert, erzählen die Bewohner. Madagaskar ist durch seine ungeschützte Lage im Indischen Ozean eines der weltweit am meisten vom Klimawandel gefährdeten Länder. Extremwetterereignisse wie heftige Regenfälle, Zyklone, Überschwemmungen sowie Dürren und Bodenerosion treten immer häufiger auf.
Das Meer ist mein Leben. Ohne den Ozean könnte ich meinen Lebensunterhalt nicht gewinnen,
sagt Amison. Früher hat er vor allem Seegurken gesammelt. Dafür musste er bis zum Meeresboden tauchen, ohne Sauerstoffflasche. Für ihn und die anderen Veso ist das kein Problem.
Das musste ich nicht lernen. Als Veso wurde ich damit geboren. Ich kann bis zu 20 Meter tief tauchen. Ich habe noch nie eine Stoppuhr benutzt, aber nach meinen Schätzungen kann ich bis zu 3 Minuten unter Wasser arbeiten.
Früher sammelte er bis zu 100 Seegurken pro Tag und verkaufte sie als Delikatesse an chinesische Händler. Aber heute seien es nur noch maximal 20 Stück, erzählt er. Manchmal sogar nur 1, 2 oder 3 pro Tag. Auch das liegt an der illegalen Fischerei. Immer mehr professionelle Taucher grasen den Meeresboden ab, mit Sauerstoffflaschen. Amison und die anderen Veso müssen deshalb immer tiefer tauchen, um überhaupt noch Seegurken zu finden.
In tiefem Wasser, bei 28 bis 30 Metern, ist es ganz schön beängstigend, weil es unten dunkel ist.
Erzählt Marco, ein Freund von Amison, der mit ihm zusammen an der Piroge arbeitet.
Wenn das Wasser klarer ist, ist die Sicht besser. Dann spiele ich quasi im Wasser und genieße es richtig. Ich habe total Spaß. Manchmal gibt es aber auch Leute, die unten ohnmächtig werden, wenn sie tief tauchen. Und wenn sie wieder hochkommen, müssen die anderen sie erstmal reanimieren. Später lachen alle darüber.
Doch heute nutzen Marco und Amisson ihr Talent fürs Tauchen nicht mehr zum Fischen und Seegurken sammeln, sondern um die Zukunft ihrer Insel zu sichern. Ein neuer Tag, zurück auf dem Boot. Wir sind in der Nähe einer anderen Insel des Archipels unterwegs, zusammen mit Amisson, Marco und ihren 8 Teammitgliedern. Die Wellen schaukeln uns von links nach rechts. Die jungen Männer singen und tanzen, während sie in ihre dunkelblauen Neoprenanzüge schlüpfen. Amisson, Marco und die anderen vom sogenannten Wissenschaftsteam wurden von der britischen Nichtregierungsorganisation Blue Ventures ausgebildet, um sich in ihren Gemeinschaften für den Meeresschutz einzusetzen. Hier auf den Ile de Barents und an der südlichen Küste Madagaskars arbeiten die Teams mittlerweile fast komplett autonom. Durch ihre Arbeit soll sich auch das Bewusstsein der Weso verändern, dass sie verstehen, dass sich ein Ökosystem nicht erholen kann, wenn man es komplett ausbeutet.
Der Typ hier kann bis zu 20 Meter tief tauchen,
sagt Marco mit einem breiten Grinsen im Gesicht, während der Amisson leicht auf den Hintern klatscht.
Und der hier bis zu 15 Meter und ich 20 Meter Tiefe. Also, auf geht's.
Das Team bereitet sich auf den Tauchgang vor. Tauchmasken werden ausgewaschen, Schnorchel verteilt. Mit einem Wasser spitzt Marco ein paar Bleistifte, verteilt sie zusammen mit Whiteboards an die einzelnen Taucher. Das werden sie später brauchen, zur Dokumentation der Fischarten und Korallen, sagt Amisson.
Nachdem wir gemerkt haben, wie schnell unsere Ressourcen verschwinden, haben wir uns dazu entschlossen, uns selbst in den Naturschutz mit einzubringen. Wir errichten jetzt zum Beispiel temporäre und dauerhafte Reserven. Viele Wesu wollen keine zerstörerischen Fischereipraktiken mehr anwenden. Stattdessen möchten wir Teil der Lösung sein und uns im Naturschutz engagieren.
Einer nach dem anderen springen die Männer ins Wasser. Zuerst taucht der Kopf unter, dann der Rest des Körpers und zuletzt verschwinden die Flossen, ohne einen Spritzer Wasser. Dann springe auch ich, um ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Trotz starker Strömung gleiten die Männer kopfüber und kerzengerade zum Grund. Am Meeresboden angekommen, breiten sie ein Maßband über 20 Meter hinweg auf den Korallenriffen aus, um sie dann Stück für Stück zu untersuchen. Welche Fischarten gibt es hier und wie viele davon? Wie gesund sind die Korallen und das Seegras? All das halten sie auf ihren Whiteboards fest. Nach einigen Minuten am Meeresboden tauchen sie langsam wieder nach oben, um ihre Lungen über den Schnorchel mit Sauerstoff zu füllen. Eine Stunde lang wiederholen sie die Untersuchung an verschiedenen Stellen im Meer. Zurück auf dem Boot. Die Stimmung ist gedrückt. Zwar sehen die Korallen noch recht gesund aus, doch viele Fische haben sie heute nicht gesehen. Das zeigen auch die Ergebnisse aus dem Vorjahr. Zwischen 2015 und 2023 hat sich die Zahl der Fische rund um die Ile de Barents fast halbiert. Amisson schaut nachdenklich in die Ferne. Das nasse Haar tropft in sein Gesicht.
Wir haben alle Familien. Wenn ich irgendwann sterbe und es dann keine Ressourcen mehr gibt, wird es auch für unsere Kinder und deren Kinder keine mehr geben. Es ist also besser, dass ich mich jetzt engagiere, damit meine Kinder sehen, wie ich mich beteiligt habe und damit auch sie sich später für den Naturschutz einsetzen. Nur so gibt es auch genug Ressourcen für die kommenden Generationen.
Zurück auf der Insel versammeln sich die Taucher und alle anderen Männer des Dorfs unter einem der wenigen Bäume. Bestände dokumentieren ist nur ein Teil der Arbeit. Danach geht es vor allem darum, von den Daten zu lernen und die richtigen Schlüsse zu ziehen, um so neue, lokale Gesetze zu vereinbaren. Bis in die tiefen Abendstunden hinein diskutieren sie über die Ergebnisse der Untersuchung. Und was jetzt zu tun ist. 2015 haben wir noch so viel gefangen, dass wir gar nicht alles bis an die Küste tragen konnten, ruft einer der Fischer in die Runde. Wir müssen dringend etwas tun. Doch nicht alle hier sind sich einig, dass sie es sein sollten, die ihre Praktiken ändern müssen. Während es doch so viele ausländische, industrielle Schiffe gibt, die das Meer plündern. Seit kurzem organisieren die Weso deshalb fast täglich Patrouillen, um die illegale Fischerei zu dokumentieren. Doch von der madagassischen Regierung gibt es zu wenig Unterstützung, um entschieden dagegen vorzugehen. Eine lokale Lösung, die die Männer heute diskutieren, ist die Errichtung neuer Zonen, in denen nicht mehr gefischt werden darf. So werden die Fortpflanzungszyklen der Fische besser geschützt. Ein kleines Reservat vor einer Nachbarinsel hat so bereits vielversprechende Ergebnisse beim Schutz der Oktopuspopulationen gezeigt. Doch einige Dorfbewohner befürchten, dass weitere Einschränkungen ihre Fischerei beeinträchtigen könnten. Die Männer diskutieren und diskutieren, doch heute kommen sie nicht auf einen Nenner. Später am Abend sitzt das Wissenschaftsteam bei einem Lagerfeuer zusammen. Eine Woche pro Monat tauchen sie rund um die Inseln und treffen fast jeden Tag Dorfbewohner zum Gespräch, um sie vom Naturschutz zu überzeugen. Ihr Ziel? Einen dauerhaften Schutzstatus für die Ile de Barents zu sichern und ein über 4000 Quadratkilometer großes Gebiet zu schaffen, das gemeinsam von den Wesu und Blue Ventures geleitet wird. So wäre das Archipel endlich vor industrieller Fischerei geschützt und die Wesu könnten weiterhin in ausgewiesenen Gebieten fischen.
Wenn sich nichts ändert, werden unsere Ökosysteme weiter zerstört. Und unsere Kinder werden sie nicht mehr erleben. Wir haben unser Leben fast schon gelebt. Aber wenn es keine Ressourcen mehr gibt, wird auch unsere Wesu-Kultur für immer verschwinden.
Ohne Fische keine Wesu-Kultur mehr, so das bittere Fazit dieses Fischers. Und damit hängt sein Schicksal in gewisser Weise auch an dem Verantwortungsbewusstsein der Länder, die ihm mit ihren industriellen Fangflotten ja die Nahrungsgrundlage entziehen und zum Teil auch sehr, sehr weit entfernt liegen, wie zum Beispiel die europäischen Länder oder auch China. Was hier passieren müsste, darüber spreche ich jetzt mit Umer Shahid, der sich bei der Umweltorganisation WWF für den Erhalt von Thunfischen im Indischen Ozean engagiert, um die Dimension des Problems vielleicht erstmal zu fassen. Wieso ist denn der Indische Ozean überhaupt so wichtig für die globale Fischerei?
Der Indische Ozean ist für die globale Fischerei ungeheuer wichtig, weil er einige der produktivsten Ökosysteme der Welt beherbergt, darunter Strömungen, Seegraswiesen und Mangrovenökosysteme. Der Ozean macht etwa 14% des weltweiten Fischfangs aus und beherbergt wichtige wandernde Arten wie den Thunfisch zum Beispiel, die sowohl für die Ernährungssicherheit als auch für die wirtschaftlichen Lebensgrundlagen entscheidend sind. Auf globaler Ebene wird die Branche auf etwa 43 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es gibt Pläne, die Thunfischwirtschaft in den nächsten 10 Jahren auf etwa 53 Milliarden US-Dollar auszubauen. Der Indische Ozean wird als eines der produktivsten Gewässer der Welt betrachtet und stellt die zweitgrößte Thunfischfischerei weltweit.
Wie steht es denn aktuell um die Fischbestände vor Ort? Also gibt es Arten, die besonders gefährdet sind?
Die Fischbestände im Indischen Ozean stehen unter erheblichem Druck, da viele Arten biologisch überfischt sind oder vollständig ausgebeutet werden. Das bedeutet, dass wir in einem Tempo fischen, in dem sich die natürlichen Ökosysteme nicht regenerieren können. Ein klares Beispiel für diese Überfischung sind die zwei wichtigsten Thunfischarten im Indischen Ozean. Gelbflossenthunfisch und Großaugenthunfisch. Beide gelten aufgrund der hohen Nachfrage und unzureichender Managementmaßnahmen als gefährdet. Leider sind auch vom Beifang dieser Fischerei auch andere Arten wie Haie und Meeresschildkröten betroffen. Das Problem wird verschärft dadurch, dass es an angemessenen Bestandsbewertungen mangelt. Wir haben dementsprechend auch keine klare Datenlage dazu, wie der Klimawandel die Umweltbedingungen und Arten langfristig beeinflussen wird. Und dann verzeichnen wir noch einen besonders alarmierenden Rückgang bei den kleinen pelagischen Arten und bei geschätzten Delikatessen wie der spanischen Makrele. Auch Haie, darunter Seidenhaie und Hammerhaie, stehen unter Druck. Ebenso wie eine Vielzahl weiterer Meeresarten, einschließlich Meeressäugern.
Kann man sagen, dass die Methoden der industriellen Fischerei oder eben auch große Flotten die größten Treiber der Überfischung sind?
Ja, das kann man schon sagen. Industrielle Fischereiflotten sind ein gewichtiger Faktor. Innerhalb kürzester Zeit können sie große Mengen an Tieren aus dem Wasser fischen, was oft zu Konflikten zwischen den verschiedenen Akteuren vor Ort führt. Natürlich ist die Methode des Langleinenfischens effizient, führt aber eben häufig zu hohen Mengen an Beifang und auch zur Zerstörung von Lebensräumen. Die Situation ist aber komplex, da auch Kleinfischereien zur Überfischung beitragen. Im Indischen Ozean stammen zum Beispiel mehr als 50% des gesamten Thunfischfangs, etwa 56%, aus Kleinfischereien. Diese Fischereien sind jedoch oft unreguliert oder nicht gemeldet, was die Verwaltung von Fischbeständen erheblich erschwert. Besonders stark betroffen sind davon die hochwandernden Arten, deren Management eigentlich einer komplexen Herangehensweise bedürfte, die sowohl industrielle als auch handwerkliche Fischereien einbindet, um eine gewisse Nachhaltigkeit sicherstellen zu können.
Welche Rolle spielen denn internationale Akteure, wie zum Beispiel die EU-Flotten oder auch asiatische Märkte? Und was ist mit den lokalen Akteuren? Also wie verhandeln die oder setzen die ihre Interessen dadurch?
It's interesting because the international actors, particularly fleets from European Union.
Internationale Akteure, insbesondere Fischereiflotten aus der Europäischen Union und Asien, spielen eine entscheidende Rolle. Die dominieren die Hohe See, fischen ökonomisch besonders wertvolle Arten in exklusiven Wirtschaftszonen, was durch Zugangsvereinbarungen geregelt wird. Lokale Akteure stehen da vor einer besonderen Herausforderung, ihre Interessen durchzusetzen. Es gibt regionale Fischereiorganisationen wie die Indische Thunfischkommission, die Plattformen für Verhandlungen bieten und eine gerechte Verteilung der Ressourcen ermöglichen sollen. Der Erfolg solcher Bemühungen hängt aber stark von der Fähigkeit der einzelnen Staaten ab, ihre Interessen durchzusetzen. Das ist oft ein politischer Machtkampf um Ressourcen, der von Wissen, Erfahrung und Verhandlungsmacht abhängt. Die Akteure sind also nie gleichberechtigt, wenn es um die Verwaltung der Fischerei auf internationaler Ebene geht.
So it's never an equal level of playing field when it comes to managing fisheries at an international arena.
Welche Vorschriften gibt es denn zur Kontrolle der Fischerei im Indischen Ozean? Und gibt es auch Mechanismen, um illegale oder unregulierte Fischerei zu bekämpfen?
Das ist das wichtigste Thema. Der Indische Ozean wird durch verschiedene Rahmenwerke und regionale Fischereiorganisationen geregelt. Ein wichtiges Instrument ist das sogenannte Hafenstaat-Maßnahmenübereinkommen, das darauf abzielt, illegale, unregulierte und ungemeldete Fischerei zu bekämpfen. Und trotzdem bleibt die Fischerei in vielen Teilen des Indischen Ozeans ein schwer zu kontrollierendes Problem. Im nördlichen Indischen Ozean, insbesondere in Ländern wie Pakistan, Indien und Iran, ist die Driftnetzfischerei ein großes Problem. Diese wird oft nicht reguliert und verstößt eigentlich gegen UN-Resolutionen, die bestimmte Netzgrößen und Fangmethoden vorschreiben. Im südwestlichen Indischen Ozean ist die Fischerei ebenfalls oft unreguliert. Einige setzen künstliches Licht ein, um Fische anzulocken, was zu erheblichen Mengen an Beifang führt. Die unzureichende Dokumentation dieser Aktivitäten macht es schwierig, die Auswirkungen auf die Fischbestände und die Umwelt zu bewerten. Ein Bericht von 2023 schätzt, dass allein in dieser Region jährlich 140 Millionen US-Dollar durch nicht gemeldete Thunfischfischerei verloren gehen.
Was müsste denn passieren, um die Überfischung einzudämmen, wenn man jetzt mal bedenkt, dass der bestehende Rechtsrahmen ja ziemlich starr und auch ineffektiv zu sein scheint, zumal sich ja Fische auch nicht an territoriale Grenzen halten?
That's a very good question, and I think we have a good start.
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich denke, wir haben bereits einen soliden Ausgangspunkt, da viele Länder im Indischen Ozean Führungsrollen bei der Eindämmung der illegalen, unregulierten und ungemeldeten Fischerei übernommen haben. Die Afrikanische Union arbeitet zum Beispiel daran, eine harmonisierte Politik und Mechanismen zu entwickeln, um diese Art von Fischerei zu bekämpfen. Diese sollten sich besonders für Länder auswirken, in denen diese Art der Fischerei erhebliche Auswirkungen hat. Um hier einen Wandel zu erreichen, ist es dringend notwendig, die Vernetzung der Ökosysteme und die Bedeutung wandernder Arten für die Lebensgrundlagen und die Ernährungssicherheit besser zu verstehen. Regierungen müssen in Datenaustausch und die Koordinierung von Maßnahmen investieren, um die Fischereiaktivitäten im Indischen Ozean zu regulieren. Wissenschaftlich fundierte Entscheidungen, Quoten und Schonzeiten könnten über regionale Organisationen eingeführt werden, um die Nachhaltigkeit der Bestände langfristig zu sichern. Die Technologien dafür werden immer besser und erschwinglicher, bleiben aber für viele Kleinfischereien immer noch zu teuer. Deswegen ist es entscheidend, dass entwickelte Volkswirtschaften und Finanzinstitute aus dem Norden Unterstützungssysteme für den Süden schaffen. Diese Investitionen könnten nicht nur die Technologie voranbringen, sondern auch die Kapazitäten stärken, um Überfischung und die illegale Fischerei zu bekämpfen.
Und wenn jetzt nichts passieren würde, wie könnte die Fischerei im Indischen Ozean dann in 10 bis 20 Jahren aussehen, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen?
Not great, to be honest.
Um ehrlich zu sein, ist die derzeitige Entwicklung nicht besonders positiv. Es scheint, als befänden wir uns auf einem Weg, der die Trends von Überfischung, Zerstörung von Lebensräumen und ineffektiver Verwaltung fortsetzt. Wenn diese Probleme nicht angegangen werden, könnten die Fischbestände im Indischen Ozean stark dezimiert werden, einschließlich Schlüsselarten wie Thunfisch. Ein solcher Zusammenbruch würde die Küstengemeinden schwer treffen, die Ökosysteme und Nahrungsketten stören und die globale Ernährungssicherheit gefährden. Ich bin aber davon überzeugt, dass durch gezielte Maßnahmen, wissenschaftlich fundiertes Management und eine stärkere Rolle der Zivilgesellschaft eine nachhaltige Küstenwirtschaft geschaffen werden kann. Wenn wir aber nicht handeln, könnten wir uns in einer äußerst kritischen Situation wiederfinden.
So Umer Shahid von der Umweltorganisation WWF zur Biodiversität im Indischen Ozean. Ja, und mit dieser Einschätzung sind wir jetzt auch am Ende dieser Weltzeit angelangt. Biodiversität war auch in einer unserer letzten Podcast-Folgen hier ein Thema. Da ging es um Kaimane in Brasilien. Vielleicht wäre das ja auch was für euch, falls ihr sie noch nicht gehört habt, diese Folge. Ich freue mich aber natürlich auch, wenn ihr hier in Zukunft wieder mit dabei seid. Katja Bigalke ist mein Name. Tschüss und macht's gut.